Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
European Sky Shield. Das könnte der Titel eines neuen Marvel-SuperheldInnen-Streifens sein, ist aber das Luftverteidigungssystem, das Deutschland gemeinsam mit 14 verbündeten NATO-Staaten aufbauen will. Darauf haben sich die Länder heute in Brüssel geeinigt. Und dieses Schild, das wird wohl offenbar schon länger gebraucht.
Diese Vorarbeiten, die sind schon sehr viel länger am Laufen gewesen, denn die Lücke, die Fähigkeitslücke, wie die Militärs das nennen, die existiert schon eine ganze Zeit lang.
Das sagt unser Korrespondent Klaus Remme. Wie dieser Sky Shield aussehen und was der können soll, darüber sprechen wir gleich hier. Und es gibt gute Nachrichten. Es wird im kommenden Jahr wohl einen Nachfolger fürs 9-Euro-Ticket geben. Es gab heute eine Einigung bei den VerkehrsministerInnen in Bund und Ländern.
Das klassische Papierticket soll es nicht mehr sein und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Das hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing heute gesagt. Was das Ticket kosten soll und welche Probleme es noch geben könnte, auch die Infos bekommt ihr hier am Donnerstag, dem 13. Oktober. Ich bin Rahel Klein und ich freue mich, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Dass es einen Nachfolger geben soll für das 9-Euro-Ticket, das hatte sich die Bundesregierung ja zum Ziel gesetzt. Bisher wurde aber darüber gestritten, wie das genau funktionieren soll. Alle Fragen sind jetzt zwar noch nicht geklärt, aber heute haben sich die VerkehrsministerInnen der Länder mit dem Bund schon mal auf das Wichtigste geeinigt. Im Januar soll es ein 49-Euro-Ticket geben. Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio verfolgt die ganze Sache für uns. Nadine, wie soll das Angebot denn genau aussehen?
Ja, also es gibt so bestimmte Leitplanken, auf die sich die Verkehrsministerkonferenz mit den Verkehrsministerinnen und Ministern der Länder und dem Bund, auf die man sich geeinigt hat. Also, es gibt ein paar Dinge, die sind bekannt, die sind ähnlich wie beim 9-Euro-Ticket. Es soll bundesweit gelten und im Nahverkehr gültig sein. Also es heißt Stadtbusse, Regionalbusse, U-Bahn, Trams, Regionalzüge, aber wie schon in den Sommermonaten eben nicht der Fernverkehr der Bahn oder auch die Fernbusse. Volker Wissing, der FDP-Verkehrsminister, der war heute wirklich voll des Lobes. Der hat gesagt, es ist die größte Reform des öffentlichen Nahverkehrs in den letzten Jahrzehnten. Und ich finde, da kann man ihm schon ein Stück weit zustimmen. Es gibt da noch so ein paar Punkte, die muss man sich noch mal genauer angucken. Zum Beispiel, es soll ein Abo-Modell sein, in dem man dieses 49-Euro-Ticket erwerben kann. Allerdings ist das dann monatlich kündbar. Man kann sich jetzt fragen, warum zur Hölle eigentlich Abo-Modell? Ein Argument, was da heute genannt würde, ist, dass man die Zahl der Abonnentinnen, also das heißt der Dauernutzerinnen und Nutzer im Nahverkehr, steigern möchte, um die Preise möglichst stabil zu halten. Und dann noch ein Punkt, der so ein bisschen offen ist. Es wird jetzt von einem Einführungspreis von 49 Euro gesprochen. Das heißt, das ist nicht zwingend in Stein gemeißelt. Man weiß, wie hoch im Moment die Inflation ist. Es kann sein, dass möglicherweise so in 2 Jahren dann an der Preisschraube nochmal gedreht wird.
Eine Sache, die ja auch noch nicht ganz klar ist, wie das Ganze finanziert werden soll. Worüber wird da noch gestritten?
Es wird schon seit längerem über die Frage gestritten, wer eigentlich wie viel bezahlen muss. Wie groß der Teil der Rechnung ist, die beim Bund landet und wie groß der Teil der Rechnung ist, die über die Länder geht. Die Länder sind im Kern für den Nahverkehr zuständig, für die Organisation, dann auch für die Bereitstellung der Mittel. Aber der Bund gibt ihnen dafür die sogenannten Regionalisierungsmittel. Und da wollen die Länder jetzt mehr vom Bund haben. Sie sagen, ja, wir sind bereit, 1,5 Milliarden Euro dazu zu packen, um die Hälfte von ungefähr 3 Milliarden Euro zu finanzieren, die dieses 49-Euro-Ticket kostet. Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende erzählt, weil die Länder sagen, wir wollen aber noch mal 1,6 Milliarden Euro mehr, weil auch bei uns steigen ja die Energiekosten, die Stromkosten, die Gaskosten, die Benzinkosten. Dafür brauchen wir einen Ausgleich und noch mal 750 Millionen Euro für pandemiebedingte Ausfälle. Und jetzt ist es so, dass die Länder diese 1,5 Milliarden Euro für das 49-Euro-Ticket nur geben, wenn sie dieses andere Geld für die Energiekosten auch bekommen über gestiegene Regionalisierungsmittel. Und da bin ich mal sehr gespannt. Nächster Entscheidungspunkt wird nächste Woche die Ministerpräsidentenkonferenz und dann auch die Verhandlungen über den Bundeshaushalt 2023. Christian Lindner, Finanzminister von der FDP, hat ja schon mal gesagt, dass er eigentlich nicht sieht, dass er Spielräume für mehr Regionalisierungsmittel hat.
Ganz kurz noch zum Schluss. Du hast gesagt, Volker Wissing war voll des Lobes, dass der sich jetzt feiert für die Idee. Ist jetzt nicht total überraschend, aber was gibt es denn sonst für Reaktionen auf das Ticket?
Ziemlich gemischt. Also auf der einen Seite sagt man, das ist jetzt schon mal ein Durchbruch, weil man jetzt endlich wieder diese bundesweite Gültigkeit hat, diese Verkehrsverbunds-Kleinstaaterei mal so ein bisschen wegkommt. Campag sagt, es ist jetzt immerhin mal so ein Preisschild von 49 Euro, weil viele Tickets, Monatstickets in den Großstädten sind ja teurer. Das heißt, die 49 Euro setzen da so ein bisschen so eine Obergrenze. Auf der anderen Seite zum Beispiel Linkspartei, aber auch der BUND sagen, diese 49 Euro sind eigentlich wiederum eine zu hohe Schwelle. Das ist zu teuer für viele Menschen, das ist nicht der Schub für die Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs, den man eigentlich haben möchte.
Ab Januar soll es ein 49-Euro-Ticket geben als Nachfolger des 9-Euro-Tickets. Darauf haben sich VerkehrsministerInnen von Bund und Ländern heute geeinigt. Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio hat uns die wichtigsten Infos dazu zusammengefasst und auch, welche Sachen eigentlich noch geregelt werden müssen. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Invasion Russlands in der Ukraine, die hat auch andere Staaten zum Nachdenken gebracht, wie sicher sie vor einem militärischen Angriff wären. Finnland und Schweden wollen ja zum Beispiel in die NATO eintreten. Heute ist aber auch noch ein anderes Projekt gestartet worden. Deutschland will gemeinsam mit 14 anderen NATO-Staaten ein europäisches Luftverteidigungssystem aufbauen, den European Sky Shield. Heißt, über Europa soll so eine Art Schutzschirm, zum Beispiel Raketen, abfangen. Damit wir uns da was darunter vorstellen können, habe ich kurz vor der Sendung mit Klaus Remme gesprochen. Er ist unser Korrespondent in Brüssel und Militärexperte. Klaus, wenn wir uns das mal bildlich vorstellen, wie könnte dieses Luftverteidigungssystem konkret aussehen?
Also Sky Shield, Rahel, das legt ja schon ein bisschen nahe, wenn man sich das als Bild vorstellt. Es könnte um einen Schirm, einen Schutzschirm gehen. Andere bemühen eine Glocke, die über die westlichen NATO-Partner in Europa hier gestülpt wird, auf das also dann anfliegende Objekte, und von denen haben wir es immer häufiger mit neuem Material zu tun. Also früher waren das vielleicht klassische Bomben, die von Flugzeugen fielen, aber heute ist das natürlich eine Vielzahl von Waffen, von der kleinen Drohne bis hin zu ballistischer Rakete. Dagegen will man sich wappnen, denn das ist bisher eine echte Schwäche, eine Fähigkeitslücke der NATO.
Aber das muss man, also wir spannen jetzt ja nicht irgendwie ein Netz über halb Westeuropa, sondern das sind dann Gerätschaften, die irgendwo stehen und die bereit sind, falls man angegriffen wird, oder wie?
Ja, diese Waffen, die meinetwegen von einem Aggressor, nennen wir ihn Russland, genutzt werden, die kommen ja in völlig unterschiedlicher Gestalt daher. Und deswegen sind auch die Waffen, die dagegen eingesetzt werden, völlig unterschiedlich. Also eine Drohne kann mit einer, sagen wir mal, weniger kostspieligen Defensivwaffe begegnet werden, als das eine ballistische Rakete tut, die möglicherweise in einer Höhe von über 100 Kilometern unterwegs ist. Waffen, die man dagegen einsetzen kann, die rangieren von wirklich einfachen Abwehrwaffen, die man noch auf einer Schulter trägt, über radgestützte Systeme bis hin wirklich zu Raketen, die an festen Standorten sind.
Und du hast jetzt gerade schon Drohnen angesprochen und dass sich ja die Sachen, die eben abgeschossen werden, auch verändert haben. Was könnte man denn alles damit dann wirklich abfangen?
Naja, die Israelis machen vor, wie man eine Art, wie nennen sie es, Dome, also auch eine Art Glocke spannen kann, die erstaunlich effektiv wirkt. Auch diese massiven Luftangriffe, von denen wir jetzt in der Ukraine gehört und gesehen haben, sind ja längst nicht alle erfolgreich gewesen. Auch ohne die Lieferung moderner westlicher Systeme, so wie sie jetzt hier in Brüssel gestern zugesagt wurden, ist es den Ukrainern gelungen, mit Abwehrsystemen noch sowjetischer Bauart etwa die Hälfte der anfliegenden Raketen oder Marschflugkörper abzufangen. Diese Fähigkeit, die muss verstärkt werden, so sieht es die NATO. Und die Idee hinter der Sky Shield-Initiative ist, dass man sich zusammentut. Das heißt also, man hat erkannt, das Ganze ist sündhaft teuer. Es macht auch überhaupt keinen Sinn angesichts der Waffen, über die wir sprechen, dass das jedes Land für sich macht. Und deswegen haben sich 15 Länder, wenigstens muss man sagen, denn nach oben hin, sagte die Bundesverteidigungsministerin, sind andere herzlich eingeladen, sich zu beteiligen, zusammengetan, um die Kosten zu drücken. Ich will mal kurz Christine Lambrecht hier einspielen, wie sie das begründet hat.
Durch diese gemeinsame Beschaffung werden wir die Interoperabilität zwischen den Nationen steigern und, ganz wichtig, wir sparen Kosten aufgrund der höheren Rückzahlen und wir reduzieren die Betriebskosten, also für alle eine Win-Win-Situation. Und deswegen werden wir erste konkrete Maßnahmen auch sehr, sehr zügig angehen.
So, und das Ganze ist heute inszeniert worden mit einer Art Familienfoto dieser 15 beteiligten Ländern. Es kommen jetzt ganz konkrete Schritte. Das heißt, jetzt muss eingekauft werden. Unterschiedliche Systeme für die unterschiedlichen Aufgaben, die ich erwähnte. Das kostspieligste darunter möglicherweise etwas, das noch gar nicht im Bestand war, nämlich das System Arrow 3. Aus Israel. Das will man haben für die Bedrohung durch, und das erwähnte ich am Anfang kurz, Raketen, die in sehr, sehr großer Höhe fliegen können. Das ist aber in der Anschaffung noch nicht in trockenen Tüchern.
Wie ist das denn aber bisher? Gibt es bisher kein richtiges Flugabwehrsystem?
Naja, es gibt, wie ich sagte, unterschiedliche Waffen. Aber wenn man das ganze Spektrum der Bedrohung nimmt, dann gibt es da und gab es da eine Lücke. Also wir hören möglicherweise gerade von Seiten der Bundesregierung, das sei ja wirklich ein großer Erfolg, dass ein Olaf Scholz als Kanzler bei seiner Prager Rede in Europa vor wenigen Wochen diese Initiative anstößt und sagt, das wäre doch gut, wenn wir das zusammentun würden. Und ein paar Wochen später stehen plötzlich 15 Länder bereit und Deutschland da in der Führung. Und alles kommt ans Laufen. Nein, so ist es natürlich nicht. Diese Vorarbeiten, die sind schon sehr viel länger am Laufen gewesen, denn die Lücke, die Fähigkeitslücke, wie die Militärs das nennen, die existiert schon eine ganze Zeit lang.
So, und bis wann soll das Ganze jetzt aufgebaut sein?
Ha, das würde ich auch gerne wissen. Das hängt ein bisschen davon ab. Das ist einfach so die Frage, wie viel kostet das? Alles noch nicht ganz sicher. Wie viel kostet das? Da ist natürlich ganz entscheidend, wie viele Länder beteiligen sich. Dann kann man sich diese Kosten, hat sie ja gerade selber gesagt, die Ministerin, durch die höheren Stückzahlen möglicherweise etwas günstiger vorstellen. Wie lange dauert das? Es wird sicher Jahre dauern. Also nehmen wir nur dieses Beispiel Arrow 3. Da ist also der Bedarf formuliert, auch das Interesse gegenüber den Israelis ist formuliert. Problem ist, die Amerikaner sind mit im Boot. Die haben 80% der Entwicklungskosten, über 2 Milliarden Dollar, für dieses System getragen. Das heißt, die muss man fragen. Die haben noch nicht zugestimmt. Und das ist nur ein Baustein dieses ganzen Systems. Bis das dann angeschafft, ausgebildet, umgesetzt wurde und dieser Schirm dann das hält, was er verspricht, werden Jahre vergehen.
Wie der heute vereinbarte European Sky Shield, also ein europäisches Luftverteidigungssystem, aussehen könnte, das Deutschland und 14 anderen NATO-Staaten aufbauen wollen, das hat uns unser Brüssel-Korrespondent Klaus Remme erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vor knapp 3 Wochen, da gab es einen Todesfall, über den wir auch hier berichtet haben. Der südliche Schneeferner, der ist nämlich für tot erklärt worden. Das ist der kleinste von 5 Gletschern in Bayern. Die Bayerische Akademie der Wissenschaften hat mitgeteilt, dass laut aktuellen Messungen das Eis einfach zu dünn geworden ist, als dass der südliche Schneeferner weiterhin als lebendiger Gletscher gelten könnte. Bisher gab es jetzt keine Einladung zu einer Trauerfeier oder Beerdigung. Das könnte aber vielleicht noch kommen, denn, Verena von Kaltz aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team, du hast dich damit heute beschäftigt, es gibt tatsächlich Trauerfeiern für tote Gletscher.
Ja, und angefangen hat das vor 3 Jahren. Da gab es eine Gedenkfeier für einen Gletscher in Island, dessen Eis auch so dünn geworden ist durch gestiegene Temperaturen, dass er nicht mehr wachsen und wandern konnte, was einen lebendigen Gletscher eben auszeichnet. Und daher war er für tot erklärt worden. Die amerikanische Professorin Simen Howie, die forscht zum menschengemachten Klimawandel. Und als sie von diesem toten Gletscher in Island gehört hat, da hatte sie die Idee, eine öffentliche Gedenkfeier zu veranstalten für den.
Und warum das?
Weil sie gedacht hat, dieser Tod von Gletschern durch den Klimawandel, von dem wir immer wieder hören, der wird nicht richtig wahrgenommen. Und Teil des Problems sei, dass es keinen vorgegebenen Weg gibt, emotional durch diesen Verlustprozess zu gehen, wenn die Natur stirbt. Das hat sie dem britischen Guardian gesagt. Also hat sie diese Gedenkfeier auf die Beine gestellt, zu der dann über 100 Menschen kamen. Mhm. Zu Fuß sind die zu dem Gletscher hochgewandert oder zu den Resten. Es gab Reden, es gab einen Moment des Schweigens und es wurde auch eine kleine Metalltafel aufgestellt, auf der am Ende steht, dieses Monument soll anerkennen, dass wir wissen, was passiert und was zu tun ist. Nur ihr wisst, ob wir es getan haben.
Das klingt, als wäre das Ganze dann doch vor allem eine Klimaschutzaktion, oder? Um dann wirklich auch dazu aufzurufen, was gegen den Klimawandel zu tun, oder?
Ja, so klingt es auf jeden Fall und das ist sicherlich auch Teil der ganzen Geschichte, aber nicht nur. Da steckt nämlich natürlich drin nach der Zeremonie für den isländischen Gletscher, dass man guckt, was man machen kann. Aber es hat auch in der Schweiz Trauerfeiern für tote Gletscher gegeben, danach in den USA und in Mexiko. Der Seelsorger Erik Petrini, der bei der Trauerfeier für den Pizzol-Gletscher in der Schweiz dabei war, der hat dem Sender Tele Züri das gesagt.
Es ist in dem Sinne keine Beerdigung. Also Beerdigung tun mir verstorbene Menschen. Menschen mit einem rituellen Akt in ziemlich allen Kulturen. Hier geht es nicht um eine Beerdigung, sondern um eine Gedenkfeier an einen Wandel, an etwas, was gerade in unserer Welt passiert.
Also insofern ja, es geht um Aufmerksamkeit, aber PsychologInnen, die sich mit dem Thema Klimaangst und Klimatrauer beschäftigen, die sagen, solche Rituale könnten ein Weg sein, mit dem Verlust der Natur umzugehen und auch mit den bedrohlichen Fakten, die der Klimawandel schafft, wie zum Beispiel, dass Gletscher verschwinden oder dass Tier- und Pflanzenarten in großer Zahl aussterben und das alles eben auch in einem sehr großen Tempo.
Aber ist das nicht auch irgendwie ein Widerspruch? Also, dass auf der einen Seite Menschen auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam gemacht werden sollen und auf der anderen Seite sollen sie aber gleichzeitig auch ihren Frieden damit machen. Also Hauptsache, wir behalten den Gletscher in schöner Erinnerung, oder wie?
Also es soll beides Hand in Hand gehen. So sieht es auch die Psychotherapeutin Katharina von Braunschweig von Scientists for Future, mit der wir vor kurzem hier im Deep Talk gesprochen haben. Sie sagt, um mit den Gefühlen wie Wut oder Trauer oder Angst umzugehen, die die Nachrichten über die Klimakrise bei vor allem jungen Menschen auslösen können, muss man sie auch emotional verarbeiten, sozusagen verdauen.
Dieses emotionale Verdauen von dem, was man nicht ändern kann und das sozusagen zu betrauern, ist ganz wichtig. Und auf der anderen Seite aber eben auch zu gucken, okay, wo sind meine Handlungsmöglichkeiten, was kann ich zur Problemlösung beitragen und das dann auch zu tun.
Und im Fall von Gletschern, die von der Wissenschaft für tot erklärt werden, hat man natürlich auch ein sehr konkretes Ereignis, das man betrauern kann, so nach dem Motto Melt in Peace. Andere Folgen der Erderwärmung, die sind natürlich oft abstrakter und weniger greifbar, da kann man dann vielleicht nicht so gut ein Ritual veranstalten.
Ja gut, aber wenn ich jetzt, weiß ich nicht, bei mir durch die Straße laufe oder bei mir in den Wald gehe und sehe, da ist ein abgestorbener Baum, weil es unglaublich trocken war oder so, dann ist das doch auch ziemlich konkret. Sollte ich da vielleicht auch gerne Trauerfeier machen oder so eine kleine Erinnerungstafel aufstellen? Könnte mir das
ja,
was
also
bringen?
Wenn der Baum wirklich abgestorben ist und dich das emotional mitnimmt, dann könnte das vielleicht wirklich sinnvoll sein, nach dem, was die Psychologin sagt. Aber vielleicht im Fall von Bäumen warten wir einfach bis nächstes Jahr. Vielleicht sind ja die Bäume noch gar nicht tot, die jetzt so aussehen, als wären sie das und treiben im nächsten Jahr wieder aus. Und dann könnte man sie vielleicht unterstützen, indem man sie ab dem Frühjahr regelmäßig gießt.
Ja, bei so einem Gletscher ist es eher unwahrscheinlich, dass der sich wieder zurückbildet. Ne? Beim Baum hat man
das
noch
stimmt.
Ein bisschen Hoffnung. Melt in Peace. Immer öfter gibt's Gedenkfeiern für tote Gletscher. Was das mit der Psychologie von Klimaängsten zu tun hat und warum uns das auch wirklich helfen kann, wenn wir Klimaängste haben. Infos dazu von Verena von Keitz.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist jetzt schon der dritte Herbstwinter mit Corona-Pandemie, der uns bevorsteht. Und auch wenn es nur noch wenige Maßnahmen gibt, diese Pandemie, die ist nicht vorbei. Die Infektionszahlen steigen wieder und auch die Krankenhäuser und Intensivstationen füllen sich. Wie die Situation dort im Moment ist und was da auf uns zukommt, darüber habe ich mit Christian Karajanidis gesprochen. Er ist Leiter des DIVI-Intensivregisters und Mitglied im ExpertInnenrat der Bundesregierung. Herr Karajanidis, viele Krankenhäuser warnen vor schwierigen Wochen, die bevorstehen. Würden Sie da zustimmen?
Ja, ich würde da auf jeden Fall zustimmen. Wir sehen ja jetzt schon, dass wir durch den deutlichen Anstieg der Corona-Fälle in der Bevölkerung auch in den Krankenhäusern einen erheblichen Personalausfall verspüren, zusätzlich zu den Patienten, die jetzt auch wieder etwas vermehrt kommen. Und ich glaube, das wird sich jetzt so fortsetzen, sowohl mit Corona als auch mit anderen Atemwegsinfektionen, sodass uns wahrscheinlich wirklich ein harter Winter bevorstehen wird.
Ist die Situation ähnlich schwierig wie vor einem Jahr oder ist sie besser, weil wir noch mehr geimpft haben, jetzt ja auch angepasste Impfstoffe haben? Oder was würden Sie so im Vergleich sagen?
Ja, ich glaube, die Lage muss man in diesem Herbst-Winter deutlich differenzierter betrachten als noch vor einem Jahr. Wir sind, was die Corona-Patientinnen und Patienten betrifft, in der besseren Situation. Wenn ich das vergleiche mit der Delta-Welle, die wir im letzten Herbst-Winter hatten, wo wir wirklich extrem viele Patientinnen und Patienten zu versorgen hatten, die auch wirklich eine sehr schwere Lungenentzündung hatten, ist das jetzt auch mit diesen steigenden Zahlen auf den Intensivstationen doch deutlich anders. Wir haben zwar auch die Fälle, die eine schwere Lungenentzündung haben und es sind auch mehr als im Sommer, aber es ist kein Vergleich zu der Situation vor einem Jahr, weil insgesamt die Immunität in der Bevölkerung schon besser geworden ist und weil die Omikron-Variante auch im Vergleich zu Delta nicht ganz so schwer krank macht.
Wie ist denn die Situation auf den Intensivstationen aktuell? Sind noch viele Intensivbetten frei oder werden die mancherorts schon knapp?
Ja, wir haben schon eine Situation, man sieht es ja in München ganz ausgeprägt. Wir haben es aber auch in Hessen oder hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, dass es punktuell schon schwieriger wird und dass wir eine deutliche Belegung der Intensivbetten haben und zum Teil auch unter 10% freie Intensivbetten. Es liegt aber nicht daran, dass es so extrem viele Patienten sind. Das sehen wir jeden Tag im Intensivregister, sondern wir sehen einfach, dass wir sukzessive immer weniger Kapazität zur Verfügung haben. Und ich würde fast sagen, wir sind auf einem historischen Tiefstand, was die Betreibbarkeit, also mit Personal betreibbare Intensivbetten im Highcare-Bereich, das heißt diese wichtigen Beatmungsbetten sind. Und das liegt einfach daran, dass das System insgesamt nicht mehr resilient ist. Und wenn dann eine stärkere Infektionswelle kommt, wie die jetzige Omikron-Welle, und wir erwarten ja noch mehr für den Herbst, Winter, dann merkt man sofort, wie angespannt die Situation ist und dass wir einfach überhaupt gar keine Reserven mehr haben, um das zu kompensieren.
Würden Sie sagen, dass wir in den letzten ja, 2,5, bald fast 3 Jahren Corona-Pandemie was aus dieser Pandemie gelernt haben, oder sind Sie so langsam wirklich frustriert?
Ja, ich glaube, frustriert ist das falsche Wort. Wir haben ein paar wirklich gute Sachen gemacht. Wir haben deutlich hinzugewonnen, was die Übersicht betrifft über die Krankenhäuser. Wir haben jetzt neu neben dem Intensivregister ja auch die Erfassung der betreibbaren Krankenhausbetten in Deutschland und wie viele davon belegt sind. Ich halte das für einen Riesenfortschritt. Wir haben weite Teile der Bevölkerung geimpft. Wir haben auch jetzt angepasste Impfstoffe. Wir haben viele, die die Infektion durchgemacht haben, und haben deswegen insgesamt schon eine deutlich bessere Lage. Was mich eher frustriert, ist die Tatsache, dass das System insgesamt nicht mehr resilient ist und dass wir immer weiter an Kapazität verlieren, weil das Personal einfach extrem stark belastet ist. Und das, was uns jetzt bevorsteht, bedeutet, dass wir das Personal noch mal deutlich belasten werden in den Herbst-Wintermonaten. Und ich glaube, das A und O wird jetzt sein, dass wir die große Krankenhausreform angehen.
Wie sehr ist eine befürchtete stärkere Grippewelle auch ein Problem, auch mit Blick auf die Belegung der Intensivbetten?
Ja, vor der Grippewelle habe ich ausgesprochenen Respekt. Wir haben jetzt 2 Jahre hinter uns ohne relevante Fälle auf den Intensivstationen, allenfalls einzelne Fälle, sowas gab es noch nie in den letzten 20 Jahren. Wir haben gesehen, dass in Australien die Zahl der Grippefälle sehr früh, sehr deutlich nach oben gegangen ist. Und dadurch, dass die Bevölkerung sich auch damit nicht auseinandergesetzt hat mit dem Erreger in den letzten 2 Jahren, befürchten wir schon, dass wir nochmal eine stärkere Welle bekommen werden. Allerdings muss man einschränkend sagen, dass die Influenza-Wellen sehr schwer vorhersehbar sind. Wir haben auch zusätzlich noch das Problem, dass wir auch 2018, als die letzte starke Influenza-Welle war, auch bis zu 3000 Patienten auf der Intensivstation gleichzeitig hatten. Das heißt, da würde uns, wenn die Welle noch mal so stark ausfällt, auch noch mal eine erhebliche Belastung bevorstehen.
Sie haben eben gesagt, jetzt braucht es eine Krankenhausreform. Sehen Sie die kommen oder passiert da nichts?
Ja, ich denke und darf das vielleicht auch als Mitglied der Krankenhauszukunftskommission sagen, dass es jetzt an der Zeit ist, dass wir in den nächsten Wochen die Grundsatzreform diskutieren, dass wir einen Vorschlag präsentieren. Und ich kann nur inständig darum bitten, dass alle Beteiligten im Gesundheitswesen mit einer gewissen positiven Grundhaltung daran gehen, dass wir gemeinsam versuchen, dieses extrem schwierige Thema anzugehen und dass, wenn wir große Reformentwürfe auf den Tisch legen, dass wir die auch gemeinsam weiterentwickeln, weil das System jetzt schon wirklich an seine Grenzen kommt. Und das ist bei weitem noch nicht das Schlimmste, was uns bevorsteht, sondern das ist am Ende der demografische Wandel. Und der wird wie ein Tsunami in den nächsten 10 Jahren über unser Land gehen. Und deswegen müssen wir jetzt alle gemeinsam an einer wirklich guten und strukturierten Krankenhausreform arbeiten.
Sagt Christian Karajanidis, Mitglied im Covid-19-ExpertInnenrat und Leiter des DIVI-Intensivregisters zur Situation in den Krankenhäusern und vor allem auch auf den Intensivstationen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht habt ihr heute Morgen beim Frühstück auch schon gerechnet, bei der Butter. Wenn du dir, sagen wir mal, 10 Gramm Butter auf die Schnitte schmierst, dann können das bei den jetzigen Preisen schon mal locker 12 Cent und noch mehr sein. Butter ist im Vergleich zu anderen Produkten extrem im Preis gestiegen, hat ihren Preis in den letzten Jahren fast verdoppelt. Was machen wir da? Sehen wir uns nach Alternativen um oder bleiben wir der Butter treu bis zur 4-Euro-Marke und auch vielleicht darüber hinaus? Unser Reporter Stefan Beuting hat ein streichfähiges Stimmungsbild heute eingeholt und ein paar Entscheidungshilfen an die Hand gegeben.
Hier ist das ganze Regal, die ganze Pracht. Hier liegen die kleinen Goldbarren drin. Das geht los bei 2,29 für 250 Gramm und dann weiter hier mit 2,39, 2,75, 3,19, 3,29 und dann für die Bio-Almbutter 3,49 für 250 Gramm. Das Kilo für 13,96. Das hab ich. Während Inflation ja häufig abstrakt rüberkommt, gibt es ein paar Dinge, die haben wir ganz gut im Blick. Benzinpreis, Schokolade zum Beispiel und auch Butter. Die ist absolut und im Vergleich zu anderen Produkten extrem teuer geworden.
Wenn man jetzt das hier mit so einer Margarine vergleicht, da kriegt man hier 500 Gramm für 1,19. Auf den Kilopreis gerechnet ist es nicht mal ein Viertel davon.
Spannende Frage. Wie verändert jetzt dieser fette Preisunterschied unser Verhältnis zur Butter?
Was magst du am liebsten?
Margarine, definitiv.
Okay, warum?
Weil es besser zum Streichen ist.
Also ich esse eigentlich kaum Butter oder Margarine, aber wenn, dann eher Butter, wenn ich mal einen Kuchen mache oder so.
Bei mir in der Familie essen die eigentlich nur Butter.
Leonard, Anastasio, Lena, Jette, Mara, Alex und Lotta. Unter denen, die ich heute gefragt habe, ist das Bild relativ gemischt. So ähnlich wie in der deutschen Bevölkerung. Gut 73% verwendeten mindestens einmal im Monat Margarine, laut einer Marktanalyse. Damit ist die Margarine in diesem Ranking genau ein Platz hinter der Butter. Die wird nämlich von 83% der Befragten mindestens einmal pro Monat als Fett genutzt.
Ich glaube auch, dass Butter weiter verbreitet ist. Also Butter ist ja auch viel gesünder mit den ungesättigten Fettsäuren und so. Und ich glaube, Margarine kauft man sich halt so, wenn es nicht anders geht.
Alex, Team Butter, macht hier das Fass auf mit den Fettsäuren. Dazu gibt es immer wieder unterschiedliche Studien. Richtig ist, eine gute Margarine kann eine vermeintlich gesündere Fettsäureverteilung haben als Butter. Ökotest hatte hier 2021 Margarinen unter die Lupe genommen. Allerdings, die beste Margarine war hier fast so teuer wie die Butter aktuell. Bei den preiswerteren Margarinen gab es dann auch ungünstige Fettsäuremischungen. Manche hatten Palmölanteile drin, die ja problematisch sind, weil wegen der Palmölplantagen Regenwälder abgeholzt werden. Und dann fanden sie in einigen auch noch Verunreinigungen mit Mineralöl. Das ist nicht so lecker. Bei der Butter andererseits kommt es sehr darauf an, was die Kühe essen durften. Der Bio-Unterschied ist hier messbar, sagt Anke Kapels von der Stiftung Warentest. Weil Bio bedeutet generell mehr Grünfutter.
Nämlich je mehr Grünfutter sie bekommen, umso mehr Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren sind dann nachher in der Butter. Zwar nicht so viele wie in einer guten Margarine, aber das ist dann doch günstig und auch gesund.
Wo die Meinungen stark auseinandergehen, das ist der Bereich Kochen und Braten. Die Praktischen schwören hier auf Margarine wegen der höheren Hitzestabilität. Je mehr Gourmet, desto stärker das Kopfschütteln übers Team Industriefett, desto mehr der Fokus auf diese einzigartigen, nussbuttrigen Röstaromen. Beispiel Bratkartoffeln.
Wir merken gleich, dass die anfangen, fast so ein bisschen zu soufflieren. Das kriege ich nur hin, wenn ich die mit Butter mache.
Die Oberfläche geht auf und wird kross und braun.
Die fangen dann an, so ganz bisschen hohl zu klingen.
Vor einiger Zeit habe ich Tobias Becker besucht. Er kocht auf Spitzenniveau im Maibeck in Köln. Becker hat mir erklärt, warum Butter, egal zu welchem Preis, für ihn so unverzichtbar ist.
Butter hat so viele tolle Eigenschaften. Also erstmal natürlich ist Fett Geschmacksträger, klar. Aber Butter im Speziellen ist einfach faszinierend. Also in der ganzen Bandbreite, die es da gibt, großartig.
Becker verkocht etwa 700 Päckchen Butter pro Monat. Für ihn ist Butter nicht zu ersetzen. Bei denen, die mit mir heute auf der Straße über die Frage nach Butter oder Margarine gesprochen haben, schon eher.
Also ich esse eigentlich kaum Butter oder Margarine.
Also ich esse weder Butter noch Margarine. Ich brauche beides nicht mehr. Ich habe meistens nur noch meine Aufstriche mit Tomaten und Basilikum und dann ist gut.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.